Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go, Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Wann investieren wir, wann spekulieren wir und wann zocken wir? In den USA kaufen immer mehr Menschen Aktien auf Pump. Das Volumen der Wertpapierkredite ist extrem gestiegen. Das ist sicherlich riskant, oft wohl auch Zockerei. Aber auch ein Warnsignal, wie gefährlich ist es, wenn immer mehr Anleger immer waghalsiger unterwegs sind. Über Chancen und Risiken, über Gier und Größenwahn spreche ich mit Uli Stephan von der Deutschen Bank. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Perspektiven to go. Uli, spekulieren auf Pump. Warum wird davor immer wieder gewarnt?
Weil sich die Börsen nicht so entwickeln könnten, wie man das möglicherweise erwartet hat. Und dann gibt es natürlich entsprechende Anfragen der Banken oder Finanzinstitute, bei denen man sich diese Kredite, Gelder geliehen hat, doch bitte Sicherheiten zu stellen oder zurückzuzahlen. Und das kann dann natürlich in eine Spirale kommen. Also man kann Bässen oder Bärmarkts oder auch Korrekturen sicherlich gut überstehen, wenn man Zeit mitbringt und wenn man eben nicht dann jemanden hinter einem stehen hat, der sagt, wo ist mein Geld und bitte jetzt nachschießen, Sicherheiten bringen oder ähnliches. Also deswegen ist es immer ein gewisses Risiko, über Kredit in den Kapitalmarkt hineinzugehen.
Und trotzdem tun es immer wieder Menschen, viele Menschen auch und in den USA gerade sogar sehr viele. Die Wertpapierkredite sind extrem stark gestiegen und es gibt auch die ein oder andere kritische Stimme, die darin nicht mehr nur eine Gefahr für jeden Einzelnen, der da zockt, sehen, sondern auch für die Märkte allgemein. Stimmt das?
Ja, das ist sicherlich schwierig zu sagen, aber du hast natürlich völlig recht. Die FINRA befragt regelmäßig Broker, Finanzhäuser nach Krediten, die Kunden aufgenommen haben. Das Volumen ist um über 50% auf 1,3 Billionen US-Dollar gestiegen. Das ist schon ein nennenswerter Betrag, muss man ins Verhältnis setzen. Allein der S&P 500 hat eine Marktkapitalisierung von, naja, sagen wir mal knapp 80 Billionen, aber hier steht natürlich Geld im Feuer und wie gesagt, das kann im schlimmsten Falle dann zu solchen Spiralen führen, Rückkopplungen, bei denen dann einfach sich die Verkäufe sozusagen dann nochmal beschleunigen, weil man verkaufen muss, um nicht noch mehr Geld zu verlieren. Der Punkt ist aus meiner Sicht, wenn man einen 100-jährigen Ökonomen zitieren darf, Knut Wicksell hatte immer den Unterschied gemacht zwischen dem natürlichen Zins und dem Marktzins. Und wenn ich für eine Sekunde als natürlichen Zins, das wird üblicherweise nicht gemacht, aber erlaube es mir für eine Sekunde, mal die Returns on Equity der Unternehmen annehme, vor allen Dingen im Bereich künstliche Intelligenz und künstliche Intelligenzinfrastruktur, dann reden wir über Return on Equity bei diesen Unternehmen von deutlich über 20%. Wenn ich dann einen Kredit kriege, um 4% herum oder ähnliches, dann ist das natürlich immer noch ein lukratives Geschäft. Die Frage ist immer, wie lang dauert die Party und wie lang sind diese Gewinnsteigerungen so hoch? So lange wird das gehen, aber irgendwann ist ähnlich wie bei der Reise nach Jerusalem. Das ist natürlich die große Frage und das ist ja auch die Frage, die die Kapitalmärkte sehr, sehr intensiv diskutieren. Diese ganzen Investitionen, werden die sich tragen? Die Investitionszyklen, die schneller werden, die hohen Summen, die Produktivität, die hinterherkommt. Nun ist es aber so, und deswegen glaube ich ja tatsächlich, dass dieser gesamte Markt im Moment eher in einem Boom ist als in einer Blase, dass über Agentic, künstliche Intelligenz, also Agentic AI, mittlerweile die Kapazitäten, die nachgefragt werden für solche Rechenoperationen, einfach explodieren. Mhm. Und die Unternehmen haben auch in der Berichtssaison in einem deutlich höheren Maße davon gesprochen, dass sie künstliche Intelligenz einsetzen wollen und werden. Also insofern halte ich es für eher wahrscheinlich, dass wir auch die Produktivitätsfortschritte sehen werden. Und dann hätten sich diese Investitionen gelohnt. Aber entschieden ist das nicht. Und deswegen geht man natürlich, und entschuldige die lange Antwort, ein Risiko, wenn man über Kredit in diesen Markt geht. Ich persönlich würde dieses Risiko eher nicht eingehen.
Zum Thema Risiko kommen wir gleich nochmal. Aber was ich auch mal spannend finde, wir benutzen die Worte immer so mal eben ganz schnell. Aber es gibt ja schon einen Unterschied. Wenn ich investiere, bin ich wahrscheinlich eher langfristig mit Strategie unterwegs. Wenn ich spekuliere, würde ich sagen, kann es auch schon mal eine kurzfristigere Wette sein, ohne dass man die Börse damit zum Casino macht. Aber dann gibt es eben dieses totale Zocken. Und würdest du sagen, dieses Spekulieren, dieses Wertpapier
kaufen auf Pump, würde das eher in den Bereich Zocken gehen oder würdest du das nicht so pauschal beantworten wollen?
Naja, ich kann in diesem Fall eben Kursverluste, auch wenn sie temporär sind, möglicherweise nicht aussitzen, weil ich werde Druck bekommen, weil jemand sagt, hier, wo sind meine Beleihungswerte, wo sind meine Sicherheiten, wo ist Geld? Im Zweifelsfalle werde ich also dazu genötigt, Position glatt zu stellen und dann mit Verlust. Und das ist natürlich dann keine komfortable Situation. Also das Risiko oder diesem Risiko muss man sich einfach bewusst sein. Wenn man das ganz bewusst eingeht, kann man das sicherlich tun. Wenn man andere Beleihungswerte hat, die man da problemlos hineingeben kann, hat man sicherlich auch ein überschaubares Risiko. Aber wenn man eben hier ganz auf Kante sozusagen fährt, dann würde ich das schon eher in den Bereich des hohen Risikos einsortieren. Und wie gesagt, ja, das hängt dann immer vom Risikoprofil des Einzelnen ab, ob man bereit ist, eben ein solches Risiko zu gehen.
Jetzt hast du mir genau das richtige Stichwort geliefert, das Risikoprofil. Wie definiere ich denn eigentlich mein persönliches Risikoprofil? Man hat ja aber so ein bisschen Bauchgefühl, aber das hat ja häufig mit der Realität, wenn man dann wirklich investiert ist und sieht, was mit dem eigenen Geld an den Märkten passiert, nicht mehr so ganz so viel zu tun.
Ja, ich würde das in zwei Bereiche unterteilen. Das eine ist die Risikotragfähigkeit und das andere ist die Risikotoleranz. Also ich würde niemandem empfehlen, in Dinge zu investieren, die einen nachts nicht ruhig schlafen lassen. Das ergibt aus meiner Sicht wenig Sinn. Die zweite Frage ist dann die, ob man sich finanziell dieses Risiko leisten kann. Das ist sicherlich unterschiedlich, ob man ein kleineres Depot hat, in dem man mal verschiedene Sachen ausprobiert oder ob man mit seiner oder über seine Altersvorsorge spricht. Hier würde ich dann doch ein wenig zurückhaltender sein, weil es kann eben auch mal zwischendurch Korrekturen geben bis hin zu Bässen und darauf ja, muss man dann eingestellt sein und damit auch umgehen können.
Man sagt ja immer so schön oder so schnell, vor allen Dingen, es sind auch viele Vorteile, dass Aktien so riskant sind und dass Gold vielleicht ein sicherer Hafen ist. Kann man das eigentlich so pauschal überhaupt sagen, dass die eine Risikoklasse sicherer ist als die andere? Also beispielsweise Anleihen sind sicherer als Aktien, Gold ist sicherer als eine Anleihe. Oder ist es so einfach am Ende nicht?
Ja, man macht das Risiko in der Regel an der Schwankungsbreite, wir nennen das dann Volatilität. Noch mehr im Fachjargon ist man denn bei der Standardabweichung. Also man guckt sich eine Normalverteilung, eine gaußsche Glocke an und sagt dann aus dem Mittelwert heraus, wie groß ist die Streuung nach rechts und links. Und das ist dann sozusagen das Risiko. Damit siehst du aber schon, das Risiko kann auch positiv sein.
Eine Chance.
Ja, also ich kann ja vom Erwartungswert, vom Mittelwert eben auch nach vorne abweichen. So macht man das üblicherweise. Wenn man auf die lange Sicht guckt, sind Aktien mäßig Risiko, zumindest wenn man historische Vergleiche heranzieht. Also gut 10 Jahre waren Aktien eigentlich selten im negativen Bereich, aber 10 Jahre muss man eben aushalten dürfen.
Und das Ganze bei großer Risikostreuung. Also für Einzelaktien, da wird es ja dann auch gleich wieder riskanter, richtig?
Ja, wenn man sich den Kurszettel mal anguckt vor 10 oder 20 Jahren, dann wird man beim einen oder anderen Index wirklich überrascht sein, welche Unternehmen es einfach nicht mehr gibt. Ja. Insofern hast du völlig recht. Natürlich die Diversifikation, die Risikostreuung gehört dann mit dazu. Aber deswegen nochmal war ich schon ein wenig überrascht, als jetzt so die ersten Nachrichten von der deutschen Rentenreform durchsickerten und es direkt Proteste gab, dass es am Kapitalmarkt anzulegen ja so gefährlich sei. Ich würde sagen, das Gegenteil ist der Fall. Gerade wenn man für die Altersvorsorge langfristig vorsorgt. Ich meine, da gibt es ja auch ausreichend Beispiele für. Das Prominenteste ist möglicherweise Schweden, die das ja schon vor einigen Jahren eingeführt haben, dass Teile der Altersvorsorge in den Kapitalmarkt investiert werden und damit hervorragende Renditen erwirtschaften, vor allen Dingen eben auf die lange Sicht. Also deswegen hat das Risiko dann auch immer etwas mit dem Anlagehorizont zu tun.
Das ist nämlich genau der Punkt, auf den ich auch hinaus wollte. Also einmal diese Risikostreuung ist natürlich das eine, gerade wenn es um Aktien geht, aber nicht nur bei Aktien. Dann natürlich der Anlagehorizont. Je länger ich investiert bin, desto geringer ist das Risiko bei großer Risikostreuung. Das kann man sich ja wunderbar anschauen am Aktiendreieck für deutsche Aktien des Deutschen Aktieninstituts. Je länger, desto grüner. Und dann finde ich, ist aber ja auch noch ein Punkt, wo man hinschauen muss, dass Aktie nicht gleich Aktie ist. Also ich habe ja auch vielleicht Zykliker und Antizykliker. Ich habe eine Branche, die eher langweilig unterwegs ist, in Klammer auf, sehr relativ sicher Klammer zu, und andere Branchen, die vielleicht in innovativen Geschäftsfeldern unterwegs sind, wo eben vielleicht nicht jedes Geschäftsmodell langfristig funktioniert. Also da hört es ja dann auch auf mit der pauschalen Aussage, oder?
Ja, es gibt sicherlich unterschiedliche Sektoren und unterschiedliche Unternehmen, auch innerhalb der Sektoren. Das sieht man natürlich auch an den Bewertungen. Die Sektorenunternehmen, die hohe Gewinne erwarten lassen, werden auch typischerweise höher bewertet. Die nennen wir dann im Jargon so gerne Growth, also Wachstumsaktien, wohingegen alles, was billig ist, ist dann Value. Ich möchte aber sagen, manchmal gibt es auch einen Grund, warum etwas billig bewertet ist, nämlich weil das Geschäftsmodell angegriffen wird.
Und es gibt einen Grund, warum was sehr teuer ist. Da sind wir dann bei der Fantasie und der Zukunftsmusik im Zweifel.
Ja, absolut. Da sind dann eben auch die Gewinnsteigerungen erheblich und vor allen Dingen auch die erwarteten Gewinnsteigerungen. Also deswegen muss man schon, glaube ich, einen tiefer hineingucken, wo und wie man investieren will. Es gibt ja auch diese berühmte Strategie, wo man dann sich nach Dividenden ausrichtet oder ähnlichem. Ja, auch sehr gerne gesehen. Hier muss man allerdings nicht auf die höchsten Ausschüttungen gucken, sondern natürlich dahin, wo sie auch wirklich nachhaltig aus den Gewinnen bezahlt werden. Vorsichtig muss man immer sein, wenn Dividenden aus der Substanz bezahlt werden und eben nicht wirklich erwirtschaftet werden durch das operative Geschäft des Unternehmens.
Und dann ist ja auch so dieser Blick auf die Dividendenrendite manchmal trügerisch. Mitunter steigt die ja sehr stark an und man denkt, wow, das ist eine Chance, aber es ist gerade der Kurs abgeschmiert. Es ist also nur eine rein rechnerische Erhöhung. Im Endeffekt kann ja da ein Grund dahinter liegen. Vielleicht ist das Geschäftsmodell, wie du gerade sagtest, nicht nachhaltig und dann wird auch die Dividende irgendwann gekürzt. Also da kann man ja auch wirklich sich in die Irre führen lassen.
Das ist genau der Punkt. Oft fällt zuerst der Kurs und dann wird die Dividende gekürzt. Deswegen hat man für eine gewisse Zeit optisch zumindest eine sehr hohe Dividendenrendite. Ja, absolut.
Es gibt ja auch so kurzfristig, ich nenne das Wort jetzt mal Wetten, die nicht unbedingt in das Reich der Zockerei fallen, sondern vielleicht taktische Investments sind. Was könnte denn das sein? Eine spannende Branche vielleicht mal oder weiß ich nicht, SpaceX ist an die Börse gegangen, Raumfahrtaktien vielleicht, kann sowas auch mal ein taktisches Investment sein?
Ja, ich würde immer die, wenn ich das so sagen darf, strategische Asset Allocation an dem Risikoprofil des Einzelnen festmachen. Da sagt man also, wie viel Risiko man grundsätzlich gehen möchte und in welchen Sektoren und in welchen Anlageklassen man in welcher Gewichtung investiert sein möchte. Das ist die eine Seite, die ändert sich auch nicht sehr schnell. Die ändert sich vor allen Dingen nicht, wenn sich die Nachrichtenlage permanent ändert. Also wenn die Notenbanken etwas tun, wenn Unternehmen besondere Gewinne ausweisen oder eben auch nicht, wenn wir solche Trends sehen wie jetzt die künstliche Intelligenz. Das würde man dann über eine sogenannte taktische Asset Allocation, also Anlagestruktur, übersetzen und würde sagen, naja, ich habe eben ein Risikoprofil, was mir erlaubt, so und so viel in Aktien zu investieren und aus taktischen Gründen möchte ich das jetzt gerne in diesen Sektoren machen. In der Regel bleibt man dann da auch nicht sozusagen sein Leben lang investiert. Man sollte schon immer dem Ganzen auch eine Chance geben, mit einer gewissen Überzeugung investieren und dann nicht am nächsten Tag darüber nachdenken, ob denn alles falsch war. Es sei denn, es gibt neue Nachrichten, dann muss man da immer wieder drüber nachdenken. Aber das würde ich dann als Taktik beschreiben und ja, das macht sicherlich Sinn. Da muss man allerdings dann natürlich auch ein bisschen näher an den Märkten dran sein und sie wirklich auch beobachten, um ja zumindest mit einer gewissen Kenntnis in diese Märkte dann zu investieren.
Bei dem, was du gerade sagtest, komme ich so ein bisschen gleich auf das Core Satellite Depot. Da habe ich ja im Grunde so einen Kern, ein langfristiges Investment, was meinem Risikoprofil entspricht, einer Strategie, die eben schon sehr langfristig eben auch aufgestellt ist. Und gleichzeitig kann ich aber noch taktisch investieren, indem ich diese Satelliten habe, also Core Satellite, Kern und Satelliten. Das ist wie so ein Planetensystem, kann man sich das vorstellen. Und dann könnte man doch da vielleicht diese Satelliten für die taktischen Investments nutzen, oder?
Ja, zum Beispiel kann man das machen. Das wird ja sehr gerne auch bei thematischen Investments gemacht. Aber insgesamt guckt man sich natürlich das Risikoprofil des Gesamtportfolios dann an. Und deswegen hat man in der Regel nicht oder nie nur Sachen im Portfolio, die man besonders toll findet, sondern man hat eben auch ein paar Dinge im Portfolio, die eine gewisse Ruhe in die Entwicklung hineinbringen, seien es
an. Die man besonders langweilig findet, im Zweifel auch. So geht es mir nämlich, aber es ist langfristig eben besser.
So ist es, so ist es. Seien es Anleihen, seien es Edelmetalle, seien es Immobilien, seien es Aktien mit nachhaltig guter Dividende, Dividendenrendite oder solche Sachen mehr, die dann, naja, vielleicht nicht ganz so aufregend und spannend sind, wo man nicht immer am Biertisch drüber erzählen kann, die aber, wie gesagt, eine gewisse Ruhe und eine Steuerung des Gesamtrisikos ins Portfolio bringen.
Jetzt haben wir irgendwie, ich glaube, beide jeweils 30 Mal das Wort Risiko genannt, aber es gehört ja auch eine Chance dazu. Die beiden sind ja miteinander verbunden, untrennbar. Aber, da haben wir auch schon ganz oft drüber gesprochen, eine hohe Chance auf eine gute Rendite bezahle ich eben mit einem hohen Risiko und umgekehrt. Gibt es ein zu viel Risiko? Ja, das gibt es wahrscheinlich für jeden Menschen und da sind wir auch vielleicht wieder bei den Wertpapierkrediten vom Anfang, dass man es dann einfach übertrieben hat, oder?
Ja, also es gibt ja manchmal nur Gerüchte und man weiß da nicht so genau, was, wie und wo ist das ein Unternehmen und ich kann mich noch in der Dotcom-Blase erinnern. Damals hatte mich die Deutsche Bank nach Australien geschickt. Da wurden plötzlich verschiedene Goldminen irgendwo im Outback, machten ein Dotcom hinter ihren Namen und waren dann eifrig nachgefragt. Also da muss man dann schon mal etwas genauer hingucken, ob das denn wirklich etwas ist, in das man investieren möchte. Ich würde schon dazu raten, dass man sich zumindest eine gewisse Zeit mit den Geschäftsmodellen, den Produkten etc. auseinandersetzt, wenn man kein Mandat geben möchte oder einen Fonds kauft, wo das jemand professionell beobachtet, aber wenn man das selbst macht, dann sollte man schon nicht nur dann Namen oder Gerüchten hinterherlaufen, glaube ich, sondern sollte sich schon etwas tiefer mit dem eigentlichen Investment auch beschäftigen.
Frage zum Schluss, was ist das größere Risiko, ein Crash an den Aktienmärkten oder gar nicht erst investiert zu sein?
Gar nicht erst investiert zu sein.
Da sind wir einer Meinung.
Also das zeigt sich immer wieder. Es gibt auch Studien sogar dazu, die sagen, eigentlich sollte man investiert bleiben, weil das Risiko, die besten Tage zu versäumen, ist viel zu groß. Und die folgen ja oft auf die schlechtesten Tage. Wenn man sich den Chart anguckt, beispielsweise den S&P 500 oder den Dow Jones, die es ja seit 100 Jahren gibt, diese Charts, da sind viele Dinge, die wir als katastrophale Einschnitte in Erinnerung haben, kaum sichtbar auf diesen Charts. Sind natürlich zugegebenermaßen auch sehr lang. Aber so ist das eben. Wir hatten ja schon das, oder du hattest das Dreieck des Deutschen Aktieninstituts angesprochen. Bisher war es immer noch so, dass nach einer gewissen Zeit zumindest diese Kurseinbrüche auch wieder aufgehoben waren. Und ja, deswegen ist es Zeithorizont. Deswegen würde ich niemandem empfehlen, in Aktien zu investieren, der in 3 Monaten oder in 6 Monaten das Geld braucht.
Sind wir wieder beim Anlagehorizont, genau.
Wer aber etwas mehr Zeit hat und insbesondere auch in der Altersvorsorge, dem würde ich unbedingt raten, in diesen Markt hineinzugehen. Erlaub mir noch ein letztes Wort, Jessica. Ich habe sogar meinen Kindern bei Sparplänen empfohlen, möglichst in volatile, also schwankungsintensive Werte hineinzukaufen. Warum? Wenn es nach unten geht und wenn man das ratierlich und kontinuierlich durchhält, bekommt man einfach mehr Stücke fürs Geld und wenn es nach oben geht, ist sowieso alles gut. Und wie gesagt, bei diesen eher volatileren Dingen sind ja auch die Mittelwerte, also die Erwartungswerte für die Rendite dann entsprechend höher. Also ja, langfristig in jedem Falle Kapitalmarkt und in jedem Falle auch Aktien.
Und ich habe übrigens ein Frühstücksbrettchen, wo der S&P 500 über, ich glaube, 130 Jahre drauf abgebildet ist. Selbst die schlimmsten Crashs, die ich live miterlebt habe, die sich grauenvoll anfühlen, sind so klitzekleine Dellen. Also alles wird gut, wenn man langfristig investiert und breit streut. Vielen Dank für dieses etwas speziellere Thema und wir hoffen, dass die Anleger, die auf Pump spekulieren, sich nicht total verzocken. Danke für diese Perspektiven. To go.
Sehr gerne. Gerne.